Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Es ist nicht immer alles eitel Wonne und nicht immer alles easy im Bitcoin und im Kryptoland, denn es gibt Gesetze und Regulierungen und an die muss man sich natürlich halten. Es gibt immer mehr Gesetze und Regulierungen. MiCA, die große EU-Richtlinie, steht vor der Tür und ich spreche heute mit Oliver Völkel. Er ist Anwalt, beschäftigt sich seit 2016 mit Bitcoin, mit Krypto, kennt sich da besser aus als irgendjemand anderer, den ich kenne. Er hat sich diese 200 Seiten Regulierung angeschaut und kommt zu dem Schluss, da kommt einiges auf uns zu, was echte Probleme verursachen könnte. Einerseits ja für Bitcoin, andererseits auch für den Standort in Europa. Wirklich ein spannendes, tiefgehendes Gespräch, wo es echt um die Details geht. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Ich freue mich ganz herzlich zu begrüßen Oliver Völkel bei Was Bitcoin bringt. Hallo Oliver.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Du bist Jurist, du bist Anwalt, du bist Partner, Mitbegründer von Stadler Völkel Rechtsanwälte in Wien und ihr seid die Kanzlei, die bekannt ist eigentlich für die erste Rechtsanwaltskanzlei, die in Sachen Bitcoin, Blockchain, Krypto was gemacht hat. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
Ja, ich hoffe es. Ich meine, wir haben uns 2016 zusammengetan, der Arthur Stadler und ich, und die Kanzlei gegründet, Stadler Völkel. Am Anfang sehr klein, jetzt sind wir doch schon weit über 30 Leute. Und wir haben uns tatsächlich ziemlich von Beginn an auf Krypto als Thema fokussiert, weil man muss sagen, 2016, erstens gab es noch keine anderen Anwälte, die das irgendwie am Radar hatten, dass es da Beratungsbedarf gibt und den gab es auch damals schon tatsächlich. Und es war ein spannendes, technologiegetriebenes Thema. Und ja, das waren in Wahrheit die beiden Faktoren, warum wir gesagt haben, schauen wir, dass wir, damals war es nur Bitcoin, da war es sogar Ethereum, obwohl es schon gegeben hat, nicht wirklich am Schirm. Das war noch vor den ganzen ICOs, das ist erst alles später gekommen und die ganzen Rechtsprobleme, die sich dann an das...
Das war dann 17, ja, wenn ihr 16 angefangen habt. Seid ihr dann, ihr kennt euch aus dem Studium oder...
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben beide Hintergrund in großen Kanzleien und der Arthur hat aufgehört in seiner Kanzlei, ich habe aufgehört in meiner Kanzlei und wir sind eigentlich über einen gemeinsamen Freund dann zusammen gebracht worden. Es war relativ kurzfristig, es war auch nicht von langer Hand geplant, sondern eigentlich, ja, er hat einen guten Drive gehabt und ich glaube, er hat auch gefunden, dass ich einen guten Drive habe und dann haben wir gesagt, ja passt, probieren wir es einmal. Das war, ja... Wilde Anfänge.
Ja klar, gut. Wilde Anfänge sind ja auch gut und wichtig, aber war das so, dass ihr gesagt habt, ihr seid zusammengesetzt, machen wir eine Kanzlei zu Krypto oder seid wir machen eine Kanzlei und Krypto hat sich dann ergeben aus den ersten Jahren quasi?
Es hat sich ein bisschen ergeben. Also in Wahrheit war es so, der Arthur hat schon 2014 Mandanten beraten in dem Thema. Und sein Hintergrund war so E-Commerce und Datenschutz und alles, was mit Internet-Commerce zu tun hat. Und mein Hintergrund ist Banking, Finance, Capital Markets. Und in Wahrheit sind wir dann draufgekommen, dass das eine ziemlich gute Mischung ist, wenn man über Krypto redet, weil das so eine Querschnittsmaterie ist. Einerseits hat es viel mit Internetrecht zu tun, auf der anderen Seite schrammt es gerne am regulierten Bereich und das war halt meine Expertise. Und das haben wir zusammengeworfen und das war ein ganz guter Mix.
Genau, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt sage, ich mache was mit Bitcoin oder auch mit Krypto, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich quasi einhalten muss, mit denen ich mich beschäftigen muss, die haben vielleicht gar nicht direkt damit zu tun, ne? Sondern die kommen dann aus anderen Bereichen, die eh schon längst, die da noch geregelt sind.
Ja, es gibt keinen rechtsfreien Raum und auch Bitcoin und Krypto war 2010, wenn ich noch weiter zurückgehen will, war damals genauso geregelt. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis sich dann das technische Verständnis durchdrungen hat, die Bereiche, bei denen es wichtig ist, also beim Regulator und auch in der Rechtswissenschaft und in der Anwaltei. Aber die Rechtsfragen, die hat es immer schon gegeben. Die Antworten haben sich jetzt auch nicht wesentlich verändert in den letzten Jahren. Es ist eher so, also aus meiner Perspektive, mit der juristischen Brille, man sieht, dass sich immer mehr Personen damit beschäftigen, auch Artikel dazu veröffentlichen in den einschlägigen Fachzeitschriften. Und das Wissen verfeinert sich immer mehr. Aber es ist in Wahrheit alles aufbauend auch auf der Arbeit, die wir am Anfang geleistet haben, auf der Grundsatzarbeit, weil die muss ich mal machen, dann kann ich in die Details gehen.
Kommen da die Kollegen zu euch und sagen, könnt ihr uns das mal erklären, könnt ihr uns da helfen? Die Nathalie Enzinger war mal hier im Podcast, die hat erzählt, sie ist jetzt bekannt als die Krypto-Expertin und dann landen alle bei ihr am Schluss, weil sie ist die Einzige, die sich wirklich auskennt.
Ja, wir haben... Also, wie soll ich sagen, ja. Jetzt wird es aber schon weniger, weil die Expertise auch bei anderen Kollegen schon vorhanden ist. Aber zum Beispiel haben wir im Rahmen der RAK, also der Rechtsanwaltsfortbildungsakademie, die dann auch Kurse zusammenstellt für die Berufsanwärter, haben wir mehrmals Vorträge zu Bitcoin gehalten. Oder mit der Nathalie mache ich bei der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Vorträge zu Kryptoregulierung und dem Recht rund um Kryptoassets. Und tatsächlich, dann 2017 war das wahrscheinlich, da ist eine relativ bekannte Kryptobörse, eine österreichische, eine der ersten, ist insolvent geworden und da ist dann auch der Kollege zu uns gekommen und hat gefragt, naja, also wie ist das jetzt mit der Insolvenzmasse, fallen da die Bitcoin rein oder nicht, wir sollen uns das doch bitte anschauen, weil lieber ein Gutachten mehr und dann hält es im Nachgang. Also das war tatsächlich so, man muss aber schon fair dazu sagen, mittlerweile gibt es viele Kollegen, oder sagen wir nicht viele, aber es gibt einige Kollegen, die sich gut auskennen und das ist eh gut, weil das für Österreich als Standort, ich glaube, was uns relativ ein Competitive Advantage gegeben hat, recht früh, war, dass es klar war, wie Bitcoin rechtlich zu qualifizieren sind, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, wenn ich damit jetzt Handel betreiben möchte, jetzt nicht als Anwender, da ist es meistens nicht so wichtig, aber es war relativ klar, was geht und was geht nicht. So Graubereiche hat es nur in ganz vereinzelten Aspekten gegeben und das hat Österreich, glaube ich, recht gut gepusht, jetzt im Vergleich zu Deutschland beispielsweise.
Deutschland hat da ein bisschen einen Aufholbedarf. Ist es heute anders? Also hat sich da in der Regulatorik viel verändert, auch in Deutschland?
Naja, nur um ein Beispiel zu bringen, aber Deutschland hat sehr, sehr früh Bitcoin als Finanzinstrument eingestuft, wo man jetzt heute im Nachgang sich denken kann, hätte man sich etwas länger damit auseinandergesetzt, dann wäre man wohl auch in Deutschland zum Schluss gekommen, das kann kein Finanzinstrument sein. Auch wenn es dort ein in deren Katalog der Finanzinstrumente noch einen zusätzlichen gibt, den es bei uns und sonst in anderen europäischen Ländern nicht gibt. Aber hätte man sich etwas länger damit auseinandergesetzt, wäre man drauf gekommen, es kann eigentlich keins sein. Das heißt, die waren ein bisschen zu früh dran. Die vertreten auch heute noch diese Ansicht, weil du gefragt hast, hat sich's geändert?
Das ist schon interessant, weil wenn man Bitcoin zum ersten Mal hört, dann denkt man schon Finanzinstrument. Ne? Also jetzt als Laie. Ne?
Ja.
Diese Perspektive auch, dass man gleich einmal über den Preis redet, ja, das erlebe ich die ganze Zeit. Also ich mache hier einen Podcast, wir haben jetzt hier 50 Folgen. Das Thema Preis ist eigentlich vielleicht dreimal vorkommen. Ja? Also es gibt viel zu bereden bei Bitcoin, aber für extern wird oft der Preis als erstes gesehen. Warum ist es denn aus juristischer Sicht kein Finanzinstrument?
Weil ein Finanzinstrument am Ende des Tages ein Vertrag ist zwischen zwei oder mehreren Personen. Wir schließen einen Vertrag darüber ab, dass du gibst mir heute 100 Euro und ich sage dir, ich gebe dir in 4 Wochen die 100 Euro multipliziert mal dem Kurs von der Apple-Aktie zurück, also dass wir irgendwie eine Wertentwicklung abbilden. Das wäre ein einfaches Beispiel für ein Finanzinstrument. Und zugrunde liegt jedem Finanzinstrument eine Vertragsbeziehung zwischen zwei Personen. Und das ist bei Bitcoin nicht der Fall, genauso wenig wie es bei Gold zum Beispiel der Fall ist. Und hätte man sich etwas länger auch in Deutschland damit auseinandergesetzt, hätte man wohl auch diese Meinung in Deutschland dann vertreten. Das ist die vorherrschende Ansicht in Österreich und in vielen anderen Jurisdiktionen.
Das heißt, eine Anleihe ist ein Finanzinstrument.
Genau, logisch. Ist auch ein Vertrag. Unternehmen und Anleihezeichner.
Eine Aktie?
Ist auch ein Vertrag zwischen den Eigentümern der, der Gesellschaft, die sich ausmachen, wie Gewinne verteilt werden und Mitbestimmung funktioniert.
Bitcoin ist wie Gold. Das ist ja auch vielleicht eines der wichtigsten mentalen Modelle, dass man sagen kann, es ist digitales Gold, es ist ein digitaler Rohstoff. So wird es auch zum Beispiel von den amerikanischen Aufsichtsbehörden betrachtet. Gibt es jetzt da für dich auch einen Unterschied zu anderen Kryptowährungen? Weil ihr beschäftigt euch ja auch mit den anderen 20.000 angefangen bei Ethereum.
Ja, natürlich. In Wahrheit, dass es wirklich sehr, sehr spannend ist im Kryptorecht im Allgemeinen, das ist diese Frage der Dezentralität, weil die juristischen Konzepte, die man so kennt, eigentlich immer darauf beruhen, dass du eben Vertragsverhältnisse hast zwischen Personen. Und in der Kryptowelt kannst du sehr viele Vorgänge nachbauen, die keine Vertragsbeziehungen zwischen Personen mehr erfordern. Also nur um ein Beispiel zu geben, es war jetzt auch in Österreich anfangs nicht ganz klar, ob die Miner, die in einer Blockchain agieren, miteinander vielleicht in einem Vertragsverhältnis stehen. Also das wurde behauptet. Ist ein Blödsinn, weil die sind ja alle kompetitiv miteinander. Ja? Sonst könnte ich auch sagen, alle Personen, die einen Sporthandel betreiben, sind in Wahrheit in einer gemeinsamen Unternehmung, weil alle Geld verdienen wollen mit dem Sporthandel. Und also das Argument, ja, also es wird auch nicht mehr vertreten. Aber es war nicht klar von vornherein. Und darum sage ich, das war so wichtig, dass man Grundlagenarbeit leistet, dass man schaut, wie schauen die Vertragsbeziehungen aus der Personen, die jetzt in einem Blockchain-Netzwerk miteinander interagieren. Und wenn ich das weiß und zusätzlich mir noch anschaue, wenn ich oben Bitcoin beim Recht reinhaue, in welcher Kategorie kommt es unten raus? Auf Basis dieser Grundlagen kann man jetzt arbeiten. Das ist etabliert, da haben wir Rechtssicherheit und das schafft oder hat einen guten Vorteil für Österreich geschaffen recht lange.
Bei Bitcoin oder auch bei Ethereum?
Bei Bitcoin und auch bei Ethereum. Und genau, du hast gefragt, wie ist das bei anderen Kryptoassets? Die Frage ist immer, oder das, was da eine sehr große Rolle spielt, ist die Frage der Dezentralität. Weil eine Blockchain ist, ich meine, wir brauchen jetzt nicht in die Grundlagen gehen, aber eine Blockchain ist eine Write-Only-Datenbank, mehr ist es nicht. Und wenn ich jetzt bei mir zu Hause eine Write-Only-Datenbank betreibe und andere Leute darauf zugreifen lasse, dann ist das kein dezentrales System. Und viele der Rechtsfolgen, die sich durch diese Dezentralität ergeben, nämlich beispielsweise, dass ich sagen kann, okay, ich kann tatsächlich Eigentum an einem Bitcoin haben, weil wenn ich meinen privaten Schlüssel kenne, dann kann ich alle anderen Personen davon ausschließen, über mein Bitcoin zu verfügen. Und das ist, wie soll ich sagen, das Grundelement, das Eigentum ausmacht. Wenn ich Eigentum an etwas habe, dann kann ich andere Personen davon ausschließen, mit meinen Dingen zu schalten und zu walten, sondern das ist mein eigenes Recht. Und das ist immanent einer wirklich dezentralen Blockchain. Wenn ich jetzt eine Blockchain benutze, die bei dir auf dem Computer läuft, dann kannst in Wahrheit du bestimmen, was mit meinen Assets passiert. Und dann wandere ich vom Sachenrecht, also ich habe dann kein Eigentum mehr, da wandere ich ins Schuldrecht. Da ist das dann einfach ein Versprechen, das du mir gibst und dann bin ich auch plötzlich wieder in der Schiene drinnen, ob es nicht ein Finanzinstrument sein kann. Also diese Frage der Dezentralität ist ganz entscheidend. Wenn etwas wirklich dezentral ist und ausgeschlossen ist, dass andere Personen über meine Werte verfügen, die gespeichert sind auf dieser dezentralen Blockchain, dann habe ich ein ganz anderes rechtliches Regime, nämlich Sachenrecht, Eigentum, Kaufverträge, Besitz. Und wenn ich sage, es ist ein nicht dezentrales System oder es ist zum Beispiel aufgesetzt auf einem dezentralen System wie Ethereum, aber es ist ein Smart Contract und der hat ein paar Administrator Keys oder Freeze Functions, die mir dann sozusagen das Verfügen über die Assets wieder verunmöglichen oder erschweren, dann wandere ich von dieser sachenrechtlichen Schiene, die es im Recht gibt, hinüber in die schuldrechtliche Schiene, Anleihen, Aktien und Ähnliches.
Das ist im Kern, ich meine, es ist total faszinierend, dass quasi diese Fixierung auch auf Dezentralität, die ja die Bitcoiner auch haben, auch in Abgrenzung zu allen anderen Kryptos, auch eben so eine juristische Relevanz hat.
Ja, ja, total.
Und da kommen wir auch in diese Debatte, die in Amerika jetzt geführt wird. Was ist denn jetzt eine digitale Commodity und was ist denn, auch dort geht es ja um die Frage, ist in Ethereum, Ripple etc. eigentlich illegal securities? Da geht es dann auch um die Frage, wie sind sie in die Welt gekommen mit ICOs und so. Ja.
Ja.
Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe, so wie bei Ethereum jetzt der Fall ist, ich stake das jetzt aber es gibt noch keinen offiziellen Unstaking-Zeitpunkt. Habe ich dann diese Verfügung? Habe ich nämlich nicht.
Nein, aber das ist eigentlich gar nicht das Zentrale, sondern die Frage ist, hat jemand anderer die Verfügung? Mhm. Also solange du die Möglichkeit hast, andere davon auszuschließen, dass sie über deine Assets verfügen, rechtfertigt das die Anwendung von Sachenrecht.
Okay, verstehe. Das heißt, nur weil das Unstaking noch nicht möglich ist, ist das die Anwendung von Sachenrecht ist noch nicht ausgeschlossen, in dem Fall.
Genau, ja.
Und wie ist es mit ICOs?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten, ICOs durchzuführen und auch unterschiedliche Arten, wie die Token dann eingesetzt werden. Also um ein paar Beispiele zu geben, ein Projekt, das wir betreut haben, da war die Idee, und das trifft auch viele Projekte zu, die Idee war, du kaufst dir einen Token, das Team nimmt die Mittel, die eingesammelt wurden, programmiert damit ein Set an Smart Contracts, die gewisse Funktionen ausüben oder die gewisse Funktionen bieten. Und du benötigst den Token, um die Smart Contracts aufzurufen und dann diese Funktionen zu nutzen. Da gibt es Dutzende Beispiele. Und da bewegen wir uns in der Schiene, du verkaufst, es ist in Wahrheit so, es ist ein Zwischending zwischen Lizenzen verkaufen, damit du ein Computersystem verwenden kannst, eine Software verwenden kannst, und dem Kauf von einfachen digitalen Gütern. Also da ist es tatsächlich so, wie das Beste ganz generell ist immer, dass man versucht, sich ein Beispiel in der analogen Welt vorzustellen. Also bei diesem konkreten Beispiel könntest du dir denken, es gibt ein Unternehmen, das verkauft physische kleine Chips, und um die Mittel, die es einnimmt, verspricht das Unternehmen, dass es dann Kaugummiautomaten in der ganzen Stadt aufhängt, und du brauchst aber diese Chips dafür, dass du die Kaugummis bekommst. Also das ist einfach nur eine Art von Vorfinanzierung oder ein Vorverkauf des eigentlichen Produkts. Da bin ich noch nicht in der Finanzmarktregulierung.
Das ist bei Kickstarter ähnlich, oder?
Zum Beispiel, ja. Die versprechen dir dann auch gewisse Perks oder dass du dann eben als Erster das Produkt bekommst. Und das ist nichts anderes in Wahrheit. Dann gibt es aber andere Arten von ICOs. Vor allem, das ist wirklich das Tolle und das, was jeder vielleicht mitnehmen sollte. Jede Art von Kryptoasset kannst du dir in der analogen Welt vorstellen wie ein leeres Blatt Papier. Und in Wahrheit kannst du dir auch den Bitcoin vorstellen wie ein leeres Blatt Papier. Und die Frage ist dann nur, wie wird dieses Kryptoasset verwendet? Und abhängig davon fällt es dann halt in irgendeine juristische Kategorie. Bei Bitcoin wird es verwendet zum Austausch, und da fällt es von aufsichtsrechtlichen Aspekt her in keine besondere Kategorie. Es ist einfach wie Gold oder irgendein anderes Commodity, mit dem ich tauschen kann. Wenn du aber sagst, du nimmst dieses Stückerl Papier und versprichst der Person, die das Stückerl Papier bekommt, dass du ihr jährlich 100 Euro gibst, dann wird aus dem Stückerl Papier ein Wertpapier. Und wenn du versprichst, liebe Person, die dieses Stück Papier hat, du kannst es bei mir eintauschen um Gegenwert 10 Euro und ich gebe dir dafür aus meinem Webshop Waren und Dienstleistungen, dann wird aus dem Stück Papier ein Gutschein. Und genau das Gleiche ist auch bei Kryptos oder ICOs. Das heißt, die Frage, was ist es rechtlich, knüpft sich an die Anwendung des Tokens. Ja, wenn ich verspreche, der Token kann in meinem Webshop eingelöst werden, dann ist es... Kann es ein Zahlungsmittel sein, oder ein Gutschein sein. Wenn ich verspreche, wer auch immer den Token hat, bekommt ein Revenue Share meinem Unternehmen, dann wird es ein Wertpapier sein.
Mhm. Okay, jetzt kommen wir dahin, weil du hast angefangen, darüber zu reden, den Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Österreich hat ein bisschen mehr eine Hands-off-Mentalität gehabt. Beim Bitcoin hat das gemacht, was du gesagt hast, nämlich Bitcoin eher so wie digitales Gold eingestuft, sowohl rechtlich als auch steuerlich. Da hat Bitcoin quasi eigentlich einen Vorteil, weil es ein relativ simples Ding ist. Also es kann jetzt unter Anführungszeichen nicht viel rein technisch gesehen, ja, verglichen jetzt mit den anderen Dingen. Und dann ist in Österreich nicht nur immer, du hast vorher beschrieben, ich sage immer, es ist ein soziales Netzwerk. Ich meine, du machst mit der Nathalie und wir sind auch, glaube ich, 2017 haben wir uns kennengelernt, dann haben wir mehrere Events gemacht, am Juridikum in Wien und so weiter. Und dann sind entstanden Dinge wie Bitpanda, ein Milliardenunternehmen, das es in Deutschland nicht gibt. Ja, mhm. Wir haben mit Coinfinity und Blockbit und andere Anbieter direkt aus dem Kryptobereich, die so in Deutschland nicht entstanden sind. Das heißt, es ist aus diesem Hands-off-Mentalität ist etwas Positives, eine Branche entstanden. Aber dann kamen die ganzen anderen Kryptowährungen mit komplizierteren Dingen und wurden quasi am Anfang noch mit Bitcoin über einen Kamm geschert. Das geht dann auch nicht ewig.
Das geht auch nicht ewig. Also, oder wie meinst du, das geht auch nicht ewig?
Naja, weil du gerade beschrieben hast, man kann mit den anderen Dingen so viele Dinge dann tun, dass du nicht sagen kannst, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, Solana, Cardano, das ist wie Bitcoin rechtlich, das wird nicht funktionieren.
Nein, das kann man in Wahrheit nicht sagen, sondern du musst dir wirklich anschauen, also als grundlegende Frage, handelt es sich bei der jeweiligen Blockchain, die dem Coin zugrunde liegt, ist das wirklich ein dezentrales System oder gibt es da nicht doch irgendwo Personen, die dann im Hintergrund noch die Fäden ziehen? Weil sobald du jemanden hast, der quasi Entscheidungen darüber treffen kann, dass ich das System abdrehe, ist es schon nicht mehr dezentral und dann fällt es auch nicht mehr unter die sachenrechtliche Einordnung. Dann ist es irgendeine Art von schuldrechtlichen Anspruch, wie bei einer Bank, die du hast. Ja? Dann gibt es halt einen Betreiber und der schuldet dir dann quasi den Fortbestand dieses Systems. Und das bei wirklich dezentralen Systemen gibt es das nicht. Es gibt nicht so viele wirklich dezentrale Systeme. Nur weil du es angesprochen hast, die Entwicklung in Deutschland, was ich so wirklich erstaunlich finde, und das könnte vielleicht auch die Zuseher oder Zuhörer interessieren, man sieht, wie viel sich entscheidet anhand einzelner Personen, die eine Meinung pushen. In Deutschland gab es zu einem gewissen Zeitpunkt noch keine Meinung dazu, wie Bitcoin einzustufen ist, aufsichtsrechtlich. Und dann haben sich wenige Personen innerhalb der BaFin überlegt, naja, wie ist das zu sehen? Und haben eine Meinung publiziert und nur wegen dieser Rechtsansicht gibt es in Deutschland eben beispielsweise kein Bitpanda, sondern in Österreich. Und nur wegen dieser Rechtsansicht sind viele Unternehmen dann nach Österreich gekommen und haben sich hier niedergelassen, obwohl die Ansicht einfach also nicht zutreffend war. Und ganz spannend ist das auch zu sehen, wie sich dann die Deutschland und Österreich zum Beispiel beeinflusst. Ich weiß nicht, ob das vielen noch ein Begriff ist, aber 2017 haben wir schon besprochen, da war so die ICO-Phase. 2018 waren dann auf den Schirmen der Regulatoren vor allem die Mining-Unternehmen, also Cloud-Mining-Anbieter, die dann Mining-Pakete verkauft haben. Und das ist qualifiziert worden von der österreichischen FMA als Alternativinvestmentfonds. Und mittlerweile habe ich nur durch das Sprechen mit, also durch Gespräche herausgefunden, wo das herkam ursprünglich. Das schlug nämlich erstmals beim deutschen Regulator auf. Und die BaFin hat einen sehr, sehr großen Mining-Anbieter, das ist gegründet worden von einer Person, die davor jahrelang Alternativinvestmentfonds betreut hat, also sich wirklich sehr gut ausgekannt hat. Und der wollte unbedingt eine Lizenz als AIF-Manager für so ein Mining-Unternehmen in Deutschland bekommen. Wurde dann auch erteilt, ist schon Jahre, 2015 war das. Und weil die Deutschen das dann als AIF qualifiziert haben, eigentlich auch nicht richtig, haben dann die Österreicher gesagt, na, das muss ein AIF sein. Und es ist total spannend zu sehen, wie gesagt, das war eine Person, die das für Deutschland machen wollte mit seinem Unternehmen, ist durchgegangen und was das dann für riesige Auswirkungen hat, weil es hat dazu geführt, dass in Österreich Mining-Unternehmen de facto alle vertrieben wurden, weil du kannst keinen Alternativ-Investment-Fondsmanager finden für ein Mining-Unternehmen, das geht einfach nicht. Und also einzelne Personen können die Entwicklung sehr massiv beeinflussen. Das ist sehr spannend zu sehen.
Das ist auch deswegen wichtig, weil wir haben ja jetzt wirklich dieses ganze Thema ist jetzt eigentlich in den höchsten Hallen der Politik angekommen. Vor wenigen Wochen hatten wir in Deutschland ein großes Hearing zum Thema, eigentlich ging es um Web3 und Metaverse, aber am Schluss ging es dann eigentlich sehr stark um Bitcoin und eingeladen wurden also zu 90% Leute, die A, sich nicht auskennen und B, es ablehnen. Was ja bei Leuten, die sich nicht auskennen, oft der Fall ist, bei vielen Dingen. Ne? Was man nicht kennt, das mag man nicht. Und du hast jetzt gerade dieses Beispiel gebracht. Es kommen auch aus der EZB sehr viel schlecht qualifizierte Meinungen zu dem Thema, was auch nicht positiv sein kann, weil am Ende des Tages, wenn die falsch liegen, dann ist das schlecht für den Standort. Und jetzt kommen wir mal zum Standort Europa. Ja? Markets in Crypto Assets, habe ich das richtig ausgesprochen? Die berühmte MiCA-Regulierung. Mhm. Wo fangen wir an? Ich hatte hier im Podcast den Stefan Berger, den CDU-Abgeordneten, der das berichtet hat für das Europaparlament und der zumindest also es geschafft hat, eine in letzter Sekunde hineingeschmuggelte Proof-of-Work-Ban eigentlich zu verhindern. Klammer auf, außer vom Signalwirkung her ein bisschen wurscht, weil in Europa wird jetzt nicht so viel gemeint, aber vielleicht in Zukunft, ja. Small Mining kann ja sein, ja. Okay. Es ist nicht wurscht, also um Gottes Willen. For the record, wer Proof of Work verbietet, ist ein Feind der Menschheit. Ja? Aber wo stehen wir, was ist Mika? Und ich sozusagen, ist das eine Chance oder eine Gefahr? Was steht da drin? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Wie viele Seiten hat das Teil?
200.
Ja, super. Okay.
Kommt drauf an, mit wie viel Zeilenabstand du es ausdruckst. Ich glaube, was da ganz wichtig ist zu sehen, oder vielleicht gehen wir da noch einen Schritt zurück und schauen uns an, wie hat sich die Regulierung von Kryptoassets entwickelt. Weil wenn ich jetzt zurückgehe, zum Beispiel ins Jahr 2016, da gab es de facto keine Regulierung oder keine Gesetze, die speziell für Kryptoassets geschrieben wurden. Die sind halt irgendwo anders drunter gefallen. Wenn ich Handel betrieben habe mit Kryptos, dann war ich irgendwie gewerblich tätig und dann habe ich mich irgendwie an die Gewerbeordnung halten müssen. Vorschriften, die darin geregelt sind. Aber sonst gab es jetzt aus der aufsichtsrechtlichen, im breitesten Sinn aufsichtsrechtlichen Perspektive keine Anforderungen. Und dann war klar, wenn ich Kaufverträge darüber abschließe, dann fällt es halt unter das bürgerliche Gesetzbuch und dann sind die Bestimmungen darauf anwendbar. Und wenn ich mit Konsumenten zu tun habe, dann muss ich mich an die Konsumentenschutzbestimmungen halten. Also das hat es alles gegeben. Aber nicht wirklich jetzt ein Gesetz spezifisch für virtuelle Währungen oder Bitcoin und andere Kryptoassets. Und die erste Regulierung, die wir dann bekommen haben, war das Update zur 5. Geldwäscherichtlinie, manche sagen auch die 6. Geldwäscherichtlinie dazu, die dann eingeführt hat, erstmals auf europäischer Ebene, eine Definition, was virtuelle Währungen sind. Also da ging es noch nicht um Kryptoassets allgemein, sondern nur um die Frage, was sind virtuelle Währungen. Und für Dienstleister, die mit solchen virtuellen Währungen zu tun haben wollen, wurde dann die Verpflichtung geschaffen, dass man sich an die Bestimmungen halten muss zur Geldwäscheverhinderung und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung. Das sind dieselben Bestimmungen, die auch Banken einhalten müssen. Und gleichzeitig hat man eine sogenannte Registrierungspflicht eingeführt. Das ist ein relativ, also ja, normalerweise holt man sich Lizenzen im Aufsichtsrecht. Das war eine Registrierung. Es sollte eher eine niederschwellige, so würde ich das jetzt einmal interpretieren, weil es wurde beides diskutiert. Und ich glaube, das war schon ein Hint mit, bitte machen wir es eher niederschwellig. Und diese Registrierungspflicht für Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, das ist ein clunky Begriff, ich weiß, aber so steht er im Gesetz. Diese Registrierungspflicht ist dann im Jänner 2020 in Kraft getreten.
In ganz Europa, wir reden jetzt von Europa.
In ganz Europa, ja. Genau. Also die Mitgliedstaaten hatten Zeit, bis Jänner 2020 diese Bestimmungen umzusetzen, dass die Dienstleister sich an die Geldwäschebestimmungen halten müssen. Das ist in den allermeisten Ländern auch passiert. Ein paar waren Nachzügler, aber Österreich war vorne dabei. 10. Jänner 2020, die Registrierungspflicht greift und damit auch die Verpflichtung, diese Geldwäschebestimmungen einzuhalten.
Das steckt hinter allen KYC-EML-Geschichten.
Genau.
Das heißt, man kann eigentlich in der EU kein anonymen Bitcoin nicht kaufen in dem Sinn.
Naja, schon noch in sehr kleinen Beträgen, weil auch die Verpflichtungen, dass ich die Kunden identifizieren muss, greifen erst ab gewissen Schwellen.
Und privat ist aber schon möglich. Also wenn ich jetzt auf Willhaben oder auf eBay Kleinanzeigen sage oder auf irgendwo auf der Plattform sage, wir treffen uns am Hauptbahnhof, du bringst Bitcoin, ich bring Bargeld, das ist noch okay, noch okay. Weil Bargeld wird ja auch verboten, aber ist ein anderes Thema.
Kommen wir vielleicht noch dazu.
Ja. Aber das ist okay.
Das ist okay, ja. Solange, wenn du es gewerblich machst, also das ist, wenn du deine privaten Bitcoin verkaufst, wenn du es gewerblich machst und Trader bist, dann würdest du eigentlich schon unter die Registrierungspflicht fallen.
Okay.
Aber privat ist das selbstverständlich okay. Und wie soll ich sagen, die ganze Regulierung, die sich jetzt dann, und das ist nicht wenig, die sich dann, ist ein Rattenschwanz an Verpflichtungen, die man hat, wirklich sehr umfassend. Das ist jetzt seit Jänner 2020 auch anwendbar auf Kryptodienstleister. Und jetzt muss man sich aber einmal vorstellen, das sind jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre, 2020, 21 und jetzt haben wir Ende 22, also ist 3 Jahre ungefähr. Und das ist auch nicht viel Zeit. Jetzt haben sich die Kryptodienstleister dem einmal angenähert und verstehen die Verpflichtungen, machen das Gleiche, das Banken auch machen müssen. Und das war jetzt sozusagen der erste große Schritt. Und der nächste große Schritt wird Mika sein. Und warum ich jetzt diesen einen Vorschritt noch erklären wollte, war, diese Verpflichtungen also die Registrierungspflicht und die Verpflichtung, Geldwäschebestimmungen einzuhalten, das ist alles nationales Recht. Das ist von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union festgeschrieben und die Verfahren sind in jedem Mitgliedsland unterschiedlich. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein österreichischer Dienstleister bin und ich möchte in Frankreich Werbung machen, dann muss ich mich auch in Frankreich um die Registrierung bemühen, muss dort mit der Aufsicht zeigen, dass ich mich an das geltende Geldwäscheregime halte. Und erst wenn ich die Registrierung in Frankreich habe, darf ich dann dort zum Beispiel Zeitungswerbung machen. Und das heißt, im Moment ist es tatsächlich so, ich muss in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union ein Registrierungsverfahren durchlaufen. Und es ist nicht so, dass nur weil ich jetzt in einem Mitgliedsland eine Registrierung habe, dass dann plötzlich die gemahle Wiesen wäre für Österreich, sondern es ist jedes Mal ein neues Verfahren und die einzelnen Regulatoren der einzelnen Mitgliedsländer haben teilweise unterschiedliche Anforderungen. Wir sehen das immer wieder, wenn wir Mandanten betreuen, die jetzt in anderen Ländern schon mehr Registrierungen haben und dann bekommen wir einen Verbesserungsauftrag im Zuge so eines Registrierungsverfahrens von der Behörde und dann müssen wir den Mandanten klären, ja, so wie ihr das jetzt in allen anderen Ländern macht, ist es nicht in Ordnung. Ihr müsst noch zusätzlich das und das machen, damit es mit Österreich auch kompatibel ist. Und das ist sehr, sehr mühsam, wenn man grenzüberschreitend Geschäfte machen möchte in der Union.
Was natürlich für die meisten digitalen Unternehmen irgendwo ein Ziel ist, ne?
Ja, genau. Da muss man vielleicht noch kurz ergänzen. Ich darf schon grenzüberschreitend Geschäfte machen. Also wenn dann ein Deutscher zu mir kommt, ist in Österreich, ist das natürlich, ist das grundsätzlich okay. Aber ich darf keine Werbung machen in Deutschland. Also ich darf nicht versuchen, aktiv in Deutschland neue Kunden zu werben.
Aber wenn... Es hat auch Vorteile natürlich, weil wenn ein Land bessere, wie wir es am Anfang erwähnt haben, wenn jetzt Österreich bessere Regulierungen hat oder attraktivere Regulierungen hat, dann findet vielleicht bei uns die Unternehmung statt und nicht woanders.
Ja, aber der Markt ist limitiert, weil das österreichische Unternehmen, das jetzt hier zugelassen ist, nicht einfach in Deutschland oder Italien oder Frankreich Zeitungswerbung schalten kann.
Die müssen nicht Werbung nicht, aber sie dürfen anbieten.
Sie dürfen, es nennt sich Reverse Solicitation, das ist zwar nicht der 100% korrekte Ausdruck für diesen Fall, worum es geht, aber das Konzept ist das gleiche. Die Idee ist, du bist in irgendeinem Mitgliedstaat und du darfst natürlich Kunden aus allen anderen Mitgliedstaaten nehmen, solange diese Kunden zu dir kommen, also über Word to Mouth zum Beispiel. Mhm. Und wie gesagt, in jedem einzelnen Mitgliedstaat der Union brauchst du eine Registrierung, sehr, sehr mühsam. Und da kommt jetzt die Mika ins Spiel. Die ist nämlich eine Verordnung und Verordnungen gelten unionsweit automatisch, ohne dass jetzt in Österreich der österreichische Gesetzgeber nochmal ein Gesetz dazu verabschieden müsste. Und die schafft einen einheitlichen Rahmen für verschiedene Punkte. Und ich sage jetzt einmal beispielhaft, dass die meines Erachtens wesentlichen Elemente. Einerseits wird reguliert die Asset Reference Tokens, also Token, die irgendwie einen Link zu bestimmten Basiswerten haben. Das wird als neues Instrument quasi geschaffen mit Mika.
Also Stablecoins.
Stablecoins, ja. Genau. Dann sogenannte E-Geld-Token. E-Money-Tokens könntest du auch unter die Kategorie Stablecoins subsumieren, also Tokens, die halt dann nicht zu Gold und anderen Assets stabil sind, sondern zu einer bestimmten Währung, Euro, US-Dollar.
Okay, dann sind das die Stablecoins. Und also andere waren quasi Gold oder also Token, die ein Asset repräsentieren. Das könnte dann theoretisch auch einfach eine Aktie sein, ne?
Könnte theoretisch auch eine Aktie sein. Okay. Also das sind zwei neue Kategorien an Instrumenten, die damit geschaffen werden, die es bisher nicht gegeben hat. Und mit Verpflichtungen, White Paper zu schreiben und etc. Und dann Regeln für Kryptodienstleister, für Exchanges, für Händler, für Personen, die halt in dem Business was machen wollen. Und ein ganz zentraler Aspekt ist, das, was man auch aus dem Finanzinstrumente-Bereich kennt, die Möglichkeit, dass du eine Lizenz, die du in einem Mitgliedstaat erworben hast, in andere Mitgliedsländer passportest, sagt man dazu. Also im Wesentlichen, ich bin in Österreich, ich will jetzt in Deutschland auch tätig sein oder in Frankreich, wo auch immer. Ich sage das dem Regulator und der kümmert sich darum, dass die Lizenz dem anderen Regulator mitgeteilt wird und dann kann ich dort auch tätig sein. Das ist ohne dass ich das Registrierungs- oder Lizenzierungsverfahren in jedem einzelnen Mitgliedsland durchlaufen müsste. Das ist der wesentliche Vorteil.
Weil aber alle Länder die gleichen Grundregeln haben, was das Verfahren betrifft.
Genau.
Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nach Malta, weil die haben die besten Regeln und dann passporte ich das in die ganze EU. Das geht nicht, weil die Regeln müssen alle eingehalten werden.
Die Regeln sind für alle gleich, weil es eben nur noch ein Dokument gibt.
Aber es ist wahrscheinlich leichter zu bekommen in dem einen Staat und im anderen. Ne? Also es ist ja.
Ja, genau. Es ist, weil auch Text ist biegsam oder offen zur Interpretation und die Frage, wie eine Regel angewendet wird in der Praxis, ist losgelöst von der Frage, wie die Regel eigentlich zu verstehen ist.
Das heißt aber, es ist jetzt nicht so, dass dann automatisch für ganz Europa, also es ändert sich eigentlich nicht viel, außer dass ich leichter quasi an meine Lizenz in einem anderen Land komme. Jetzt mal aus der Sicht eines Anbieters.
Aus der Sicht eines Anbieters ist das richtig, wenn man sich in einem anderen Mitgliedsland niederlassen möchte. Und das ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil du sprichst das an. Auf der einen Seite toll für eine Öffnung des Marktes, auf der anderen Seite kann es dazu führen, dass man dass es halt ein bisschen ein Race to the Bottom ist im Hinblick auf die Anwendung der Regeln und dass sich dann alle Dienstleister ich will jetzt kein einzelnes Land nennen, aber es gibt so ein paar Verdächtige, halt dort niederlassen und von dort aus die ganze Union bedienen und ja.
Das ist dann noch ein Nachteil natürlich für diejenigen, die das nicht machen wollen, die quasi alteingesessene Unternehmen, die bereits zum Beispiel in Österreich und Deutschland sind, das wäre dann ein Nachteil.
Das wäre ein Wettbewerbsnachteil für die Unternehmen, die dann quasi sich das antun, mit den Regulatoren zusammenarbeiten, die einfach genauer sind. Ja.
Was regelt jetzt die MiCA alles? Regelt die jetzt Bitcoin? Oder ist Bitcoin da überhaupt drinnen? Weil wir reden jetzt ja eigentlich, gerade auch bei den Assets reden wir ja, wenn du sagst White Paper, eine Art Prospektpflicht, oder ist da drinnen? Das gibt es bei Aktien oder bei Fonds auch, wo drin steht, das und das bieten wir an, wo man sich dann auch rechtlich darauf berufen kann. Ist das korrekt?
Ganz genau.
Aber das gilt nur für neue Assets?
Das gilt für Krypto-Assets. Das gilt grundsätzlich einmal für Krypto-Assets und betrifft bestimmte Personengruppen, also die ein neues Krypto-Asset auflegen oder dann auch Exchanges, die das Krypto-Asset auflegen. Bitcoin als solches... Du findest das Wort Bitcoin nicht in der MiCA. Allerdings ist Bitcoin auch ein Kryptoasset. Und gewisse Verpflichtungen, nämlich dass dich eine Exchange darüber aufklärt, was du dann eigentlich kaufst, ob das denn im Rahmen eines White Papers oder auf einer anderen Informationsgrundlage erfolgt, könnte man noch diskutieren. Die gibt es aber trotzdem. Also auch Krypto-Exchanges werden dich aufklären müssen, was du eigentlich kaufst, wenn du Bitcoin kaufst.
Also das gilt auch für bereits bestehende Assets?
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt auf einer Kryptobörse bin, die hat 500 oder 2000 Krypto-Assets, dann müssen die für jedes einzelne Krypto-Asset eine seriöse Zusammenfassung über die Einschätzung auch von Risiken und Nebenwirkungen abliefern. Für Shibu Inu, eine auf einem Hund basierende Alternative zu Dogecoin.
Ja.
Ich meine, das finde ich ja wiederum wahnsinnig lustig. Also ich meine, das kann ja, abgesehen davon, dass es für Content-Produzenten toll ist, das schreibt dann eher als die AI, aber
stimmt.
Das müssen die dann, also das ist dann so, wie wenn man einen, da muss ich dann quasi den Risikohinweis abhaken oder so. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja irre.
Ja, das wird kommen. Es ist dann mittlerweile so, dass mehrere Regelungen ineinander greifen. Also und viele Dinge dann auch nicht wirklich festgeschrieben sind, sondern sich aus der Praxis irgendwie ergeben. Also was wir jetzt zum Beispiel jetzt sehen, so Privacy Coins oder so werden einfach komplett verschwinden von den regulierten Exchanges. Die wird es in 3 Jahren nicht mehr geben. Das gibt es einfach nicht. Weil jeder, also Coins, die jetzt von Elliptic, CipherTrace oder Chainalysis irgendwie nicht wirklich getrackt werden können, die sagt der Regulator nicht.
Na ja, gut, also weil sie würden uns ja gerne lückenlos überwachen, nicht? Ja. Da ist sowas ein Dorn im Auge, aber wo ist da die Grenze quasi, weil auch Bitcoin ist ja beispielsweise REL, kann man ja auch sehr privat nutzen, wenn man will, also wo wird da die Grenze gezogen?
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Dass Aprico Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Aprico Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin Standard, den Fiat Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Ja, von 14. bis 17. September 2023. Was glaubt ihr, was ich da mache? Da bin ich auf der BTC 23, der zweiten Durchführung der bisher größten deutschsprachigen Bitcoin-Konferenz. Ich bin Speaker, ich bin Moderator dort, ich freue mich schon wirklich drauf. Und ab dem 21.12.22 geht der Vorverkauf los mit dem Code WasBitcoinBringt. In einem Wort gibt es 5%. Wer mit Bitcoin bezahlt, kriegt nochmal 5%. Bis Jahresanfang geht dieser Vorverkauf und dann steigen die Preise in 3 Schritten bis in den Herbst hinein, bis im September, wenn das Event vonstatten geht. Ich freue mich drauf, der Code gilt die ganze Zeit, was Bitcoin bringt, in einem Wort, und wir sehen uns im September. Details, Karten und alles weitere gibt es unter bconf.de mit C, bconf.de.
Also meine Vorhersage ist, dass wir eine Zwei- oder Dreiteilung des Marktes auch für Kryptoassets, oder sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei Bitcoin, dass wir eine Teilung sehen werden. Es wird solche Bitcoin geben, die dann quasi eingelagert sind schon bei den Exchanges und die dann quasi nur noch gehandelt werden über die Plattformen und die sich kaum auch auf der Blockchain bewegen. Das ist die eine Kategorie. Dann wird es andere Bitcoin geben, deren Herkunft soweit nachverfolgbar ist, dass sie akzeptiert sind im ich sage jetzt im weitesten Sinne im Finanzsystem, im neuen Finanzsystem. Und dann wird es Bitcoin geben, die nie durch einen Kundenidentifizierungsprozess gelaufen sind. Und da wird man sich irgendwann schwer tun, dass man die an Börsen bekommt. Und das wird immer schwerer werden.
Aber das ist eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe.
Das ist wirklich eine Katastrophe.
Ja.
Und zwar mehrfach. Das ist eine Katastrophe erstens einmal aus purer Bitcoiner Sicht, weil natürlich Fungibilität, also die Austauschbarkeit der einzelnen Einheiten bei Geld, wahnsinnig wichtig ist. Da jetzt ein Mascherl drauf zu tun, ist erstens völliger Schwachsinn und zweitens hast du ja auch, es ist ja, wir reden da jetzt von den Bitcoin, aber in Wahrheit reden wir ja davon, dass dann irgendwie, 12% der Bitcoin, die du gerade gesendet hast, haben vielleicht keinen KYC-Prozess oder was auch immer. Das ist ja vollkommen, das ist ja irre. Das mache ich ja bei Gold auch nicht. Ich gehe rüber in den Goldshop, ja, habe eine Goldmünze, die hat vielleicht Napoleon schon in der Hand gehabt oder Stalin, ja, und das stört keinen, aber bei Bitcoin, wenn das irgendwie durch die falschen Kanäle gegangen ist, soll das dann ein Problem sein?
Schau, das Thema ist, jede Information, die du hast, wird irgendwann von irgendjemandem ausgewertet werden. Da kannst du eine Datenschutzgrundverordnung haben und da kannst du Gesetze dagegen schreiben, aber es ist halt in der Natur der Sache oder der Natur des Menschen, dass er Informationen, die er hat, auch auswerten wird. Das wirst du nicht wegbekommen. Und wenn ich eine Blockchain verwende, auf der die Transaktionshistorie unbeschränkt nachvollziehbar ist, beziehungsweise, ich meine, wir können dann über Mixer sprechen zum Beispiel, aber bei der auch nachvollziehbar ist, dass du einen Mixer verwendet hast, beispielsweise, oder durch Pattern Recognition sichtbar ist, dass auch wenn es über mehrere Transaktionen oder Adressen sich letztlich verteilt hat, im Hintergrund dann wenige Personen oder eine einzige dafür verantwortlich ist. Wenn du das alles auswerten kannst und wenn es das alles gibt, dann werden Personen das auch nutzen. Und schau, das Unternehmen, das dann quasi jetzt verpflichtet ist, jetzt zur Geldwäscheverhinderung und dann in Zukunft unter der Mika verpflichtet ist, die wollen weiterhin natürlich ein Geschäft machen. Und wenn der Staat sagt, liebes Unternehmen, du darfst Geschäft machen in dem Bereich, aber nur wenn du dich so und so verhältst, dann werden die das umsetzen. Das Unternehmen ist nicht dafür da, dass es die Gesetze schreibt, sondern soll sich daran halten. Wenn man möchte, dass das anders gehandhabt wird, dann muss man schauen, dass man die Gesetze entsprechend verfasst.
Genau, also mein Punkt wäre ja, also warum es eine Katastrophe ist, zweiter Punkt, ich habe noch einen dritten. Zweiter Punkt. Wir haben ja das ja gerade gesehen, weil du gesagt hast, es gibt dann Bitcoin, die nur zwischen regulierten Exchanges und so gehandelt werden. Wir haben ja gerade gesehen, was dann passiert. Also wenn du, okay, ist richtig, Informationen, die da sind, werden ausgewertet und wenn jemand die Möglichkeit hat, Geld aus dem Nichts zu schaffen, wird er das auch tun. Das heißt, diese Fake-Bitcoin-Geschichte, die wir bei FTX jetzt gesehen haben, die wird dann ja damit quasi institutionalisiert.
Nein. Also, jein. Was noch dazu kommt als Teil der Mika ist erstmals auch, dass gewisse Mindesteigenkapitalvorschriften festgelegt werden für die Kryptounternehmen, so wie es bei den Banken auch beispielsweise ist. Und das, was jetzt eine sehr spannende Frage sein wird, ist, weil das ist so eine Art Grundsatzentscheidung zwischen zwei Modellen. Du kannst jetzt, so wie es am Anfang bei den Banken war, da bist du, also zu den Beginnen. Da war die Idee, ich nehme mein Geld und bringe es zur Bank, weil dort ist es sicher. Mhm. Und dann ist dazu gekommen, die Bank könnte ja das Geld, das sie hat, nehmen und irgendwie ausleihen. Und irgendwann ist es dazu gekommen, dass wir ein Fractional Reserve System haben, wo du quasi dasselbe Geld mehrfach ausleihen kannst, also als Kredit geben kannst und dann aber irgendwie als Einlage doch wieder hast und wieder als Kredit ausleihen kannst. Und dass du letztlich am Ende des Tages nur noch 8% Eigenkapital, oder das ist jetzt das Ziel, mit 8% Eigenkapital 92% Fractional Reserve Geld produzierst. Und jetzt ist die Frage, wie will ich das bei Kryptoassets handhaben? Die Idee war schon ursprünglich, naja, ich kann nicht ins Minus kommen mit meinem Konto, unter Anführungszeichen, weil das, was ich auf meinem Wallet habe, das habe ich, das, an dem habe ich auch Eigentum, das kann ich anderen übertragen. Wenn ich jetzt aber davon weggehe und sage, die Aufgabe der Exchange ist nicht, meine Kryptoassets zu verwahren, sondern die Krypto-Exchange kann meine Kryptoassets nehmen und damit selber spekulieren oder andere Geschäfte machen, ausleihen, und ich habe dann quasi wieder nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf irgendeine Anzahl von Bitcoin, aber ich weiß nicht, was im Hintergrund damit passiert, dann führt das mittelfristig auch zu einer Art Fractional Bitcoin-System.
Genau.
Und die Frage ist, will man dort hinkommen? Wenn man, also das gegenwärtige System geht nicht davon aus. Wenn ich mir jetzt den Katalog an Dienstleistungen anschaue, den Kryptounternehmen anbieten dürfen, dann ist einer davon das Sichern der privaten Schlüssel für den Kunden. Das heißt, die Assets müssen für den Kunden gehalten werden und ich kann sie nicht einfach irgendwie verwenden. Das ist so, wie wenn ich ein Schließfach miete, dann kann die Bank auch nicht einfach das Schließfach aufsperren und sagen, da liegt ein kleiner Goldband drin. Den verkaufe ich heute um 100, weil ich darauf spekuliere, dass ich ihn morgen um 90 wieder zurückkaufen kann, und wenn dann der Kunde das nächste Mal sein Schließfach aufmacht, dann ist er eh wieder drinnen. Und das ist so eine Grundsatzentscheidung, in welche Richtung es geht. Und so momentan ist es klar, Schließfachsystem. Und unter der Mika wäre es eigentlich auch so, Schließfachsystem. Aber das heißt nicht, dass sich's nicht in eine andere Richtung entwickeln wird. Also FTX wäre eigentlich nicht zulässig unter Mika oder auch nicht unter der jetzigen Kryptoregulierung.
Gut, ich meine, FTX ist ja nicht nur der Grund, in den Bahamas registriert und nicht in Europa. Wie ist das, wie ist das dann mit FTX 2.0 aus den Bahamas? Kann ich dann auf das weiter zugreifen? Weil das können sie ja nicht einfach sperren in Europa.
Nein, können sie nicht sperren. Und da gilt genauso der Reverse Solicitation Ansatz. Solange das Unternehmen in einer Jurisdiktion in Österreich beispielsweise nicht wirbt aktiv, ist es in Ordnung. Können Kunden, die von anderen Kunden erfahren, dass es das gibt, zu dem Unternehmen gehen und dort ein Konto eröffnen.
Okay, das heißt, die Konkurrenz, also der Markt bleibt global. Das heißt, wir haben vielleicht Vorteile durch diese Mika-Regulierung, aber wir haben auf jeden Fall die Nachteile verglichen jetzt mit anderen, die sie nicht haben, aus der Sicht der Unternehmen.
Ich würde es nicht so pointiert formulieren, weil am Ende des Tages ein gewisser Grad an Regulierung, also wie soll ich sagen, Regeln, die Sinn machen. Beispielsweise, wenn klar festgelegt ist, dass ich Kundenassets nicht für andere Zwecke verwenden darf, als sie zu halten für den Kunden, und das auch kontrolliert wird regelmäßig, kann ein Vorteil sein, weil es einfach Vertrauen schafft in das Unternehmen. Wenn ich alle halben Jahre kontrolliert wird, dass ich die Assets tatsächlich noch habe, die ich vorgebe zu haben, dann ist das eigentlich was Gutes. Kann ein Marktvorteil sein. Und der andere Punkt ist wirklich, werben darf ich nur in der Union, wenn ich dann in der Union niedergelassen und zugelassen bin. Und wenn Unternehmen Werbung machen, ist natürlich auch die Chance größer, dass die Kunden zu den werbenden Unternehmen gehen und nicht zu denen, die halt keine Werbung in der Union machen. Also das Bahamas-Unternehmen.
Okay, dritte Katastrophe. Das ist jetzt, geht jetzt eh in diese Frage rein. Das heißt, wenn diese Mika-Regulierung, ich bin bei dir, dass eine grundsätzliche Rechtssicherheit eine gute Sache ist. Ja? Aber wenn diese Mika-Regulierung quasi so viele negative Eigenschaften hat, dass es für den Standort schlecht ist, dann habe ich ja die ganze andere Welt, die es vielleicht besser macht. Und dann kann ich ja als digitales Unternehmen im Notfall auch auswandern.
Schon, du darfst halt keine Werbung machen.
Ja, okay, aber ich rede jetzt mal von den langfristigen Folgen des Ganzen. Ich darf ja Werbung außerhalb von Europa schon machen.
Schon, aber wenn das deine potenziellen Kunden nicht sehen, was nützt dir das? Ich glaube, der Punkt ist ein bisschen die Unterscheidung zwischen, was darfst du machen und wie sehr wird dann ein Verstoß auch verfolgt. Also vor, das ist jetzt schon Monate her, da hat ein großer Krypto-Broker oder große Krypto-Exchange, die nicht in Österreich ansässig ist, die Frontpage des Standards gekauft und hat da Werbung gemacht.
Wir können uns erinnern, dieselbe große Krypto-Exchange, die jetzt die Fußball-WM gesponsert hat.
Ah ja, okay. Das siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber das geht halt nicht. Und dann ist die Frage, wie sehr wird das verfolgt werden vom Regulator? Wenn das jetzt nicht ein, das war glaube ich ein in Malta niedergelassenes Unternehmen, wenn das jetzt halt ein Unternehmen aus den Bahamas ist, da, für solche Fälle sind halt dann tatsächlich die Regulatoren gefordert und müssen halt schauen, dass diese Unternehmen dann nicht Werbung machen und dass die nicht auf den Markt kommen, sondern es ist schon auch ein bisschen ein Marktschutz.
Gut, eine Klammer noch ganz kurz, weil wir vorher über die Fungibilität und die Nachverfolgung von Bitcoin geredet haben, das gilt ja dann auch für alle anderen Kryptoassets. Also wir reden da ja von 20.000 verschiedenen Kryptowährungen, wo dann jede einzelne Coin in ihrer Zusammensetzung nachgeprüft werden muss, wo die hergekommen ist. Das ist ja auch bürokratisch ein völliger Irrsinn.
Ja, das Ding ist, sehr viel in der Aufsicht stellt dann auf Marktstandards ab. Also das ist bei den Banken ganz gleich wie jetzt auch bei den Kryptounternehmen. Und wenn dann ein Unternehmen auf den Markt kommt und anbietet, wie gesagt, Elliptic, CipherTrace, Chainalysis, gewisse Services anbietet, mit denen man dann historische Transaktionsdaten analysieren und gewisse Risikokategorien schaffen kann und das verwendet einmal der erste Dienstleister und dann der zweite, dann kommt die Aufsicht und sagt, aber eigentlich sollten das alle verwenden.
Okay.
Und obwohl es dann nicht im Gesetz steht, führt das dazu, dass solche Anbieter, die solche Services anbieten, quasi von allen genutzt werden. Und der bürokratische Aufwand, den du jetzt beschreibst, der ist dann nicht da, sondern in Wahrheit ist es halt ein zusätzlicher Anbieter, der mir über eine API sagt, ob das jetzt ein Risiko ist oder nicht. Und dementsprechend entscheide ich dann, ob ich ein Geschäft eingehe oder nicht.
Ab wann gilt jetzt die Mika?
Die Mika wurde ja noch nicht beschlossen. Also Februar 23.
Aber der Inhalt steht. Oder kann ich da jetzt noch was reinschreiben?
Rein theoretisch wäre es möglich, dass sich noch gewisse einzelne Punkte ändern, aber davon ist nicht auszugehen. Also vielleicht ändert sich noch ein bisschen die Phrasulierung, damit es ein bisschen klarer wird. Das kann sein. Und es muss auch noch übersetzt werden in die Länder, in die Sprachen der Mitgliedstaaten. Aber kalendiert ist es momentan für Februar, dass es beschlossen wird. Und dann habe ich 18 Monate, also da muss ich mal rechtskräftig werden, und dann habe ich 18 Monate, bis es anwendbar ist. Das heißt, wir sprechen von Mitte 2024.
Okay. Was ist da noch drinnen, beziehungsweise reden wir mal über die positiven Seiten, oder was ist daran gut an dieser Regulierung? Was bringt uns das?
Also
Außer Arbeit für die Anwälte.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin noch gar nicht so sicher, wie ich aus Anwaltsperspektive das sehen soll, weil so wie das Risiko besteht, dass gewisse Mitgliedstaaten die Regulierung eher schwach anwenden werden und diese Unternehmen dann dorthin abwandern, ist das natürlich für mich auch als Berater ein Risiko, dass dann quasi in Österreich kein Kryptounternehmen mehr bleibt, weil die in andere Niedrigregulationsländer abwandern. Also ich bin gar nicht so überzeugt, wie gut sich das jetzt auf den Standort Österreich auswirken wird.
Gut, wir könnten aus Österreich ein Niedrigregulationsland machen.
Das
ja?
wird nicht
da wär,
passieren.
Wäre ich dabei.
Ja, ich wäre auch dabei, aber das wird nicht passieren. Was ist positiv? Wenn man als Grundeinstellung eher meint, dass es besser ist, den Markt sich regulieren zu lassen und einfach zuzuwarten, bis sich gewisse Standards am Markt etablieren und ich gehöre eher dieser Kategorie an, dann ist es überhaupt schwer, irgendetwas Positives an der Regulierung zu finden. Positiv vielleicht, also was ich schon gut finde, ist dass was ich gut finde, ist die Idee, die ja auch aus dem Kapitalmarkt kommt, auch bei den Kryptomärkten diese Informationsasymmetrie, die es einfach klarerweise gibt zwischen den Entwicklern von einem Kryptoasset und dann den Personen, die Assets kaufen, dass man diese Informationsasymmetrie versucht auszugleichen durch White Paper, durch Erklärung, was das eigentlich ist, weil man einfach weiß, sehr, sehr viel Geld fließt von Personen dann in den Markt, die sich nicht auskennen. Das finde ich grundsätzlich gut. Heißt aber nicht, dass sich das nicht am Markt selbst etablieren kann, weil in Wahrheit die guten Projekte, die viel Geld einsammeln, die sind sehr offen und transparent und sagen, was sie machen. Die halten sich dann auch an das, was sie sagen. Meine, Betrügereien gibt es immer und die wird man auch mit Regulierung nicht in den Griff kriegen. Ganz im Gegenteil ist dann die Sorge, wenn es dann ein White Paper gibt und das veröffentlicht wurde oder quasi man dann sozusagen den Stempel der Bewilligung hat von einer Aufsichtsbehörde, dass das die Scheu eines potenziellen Geldgebers oder Anlegers reduziert, und dann habe ich erst recht das Problem, dass das ausgenutzt werden kann für Betrügereien. Also ich tue mir ehrlich gesagt sehr schwer, was Positives zu finden.
Also ist es eine Katastrophe? Du, no comment.
Naja, also ich würde nicht Katastrophe sagen, aber es wird das Leben für alle schwerer machen. Und ob dann wirklich ein Benefit zu sehen ist, wird man erst in 5 Jahren sagen können.
Das ist alles sehr traurig. Da haben wir diese tolle Technologie, da haben wir diese Möglichkeiten, da haben wir auch in Abwesenheit von Regulierungen Unternehmen geschaffen, die da gute Arbeit leisten. Ja, es sind ja auch jetzt, selbst wenn wir jetzt Krypto weiter, der Bitcoiner wird dir sagen, ist sowieso alles Unsinn, also brauchst du es gar nicht erst anfassen und damit hast du es schon gelöst. Ja, okay, aber selbst wenn wir den Begriff jetzt weiterfassen, soll jeder machen, was er will, FTX ist ja eben nicht in Europa. Ja, große europäische Krypto-Exchanges müssen sich an die Regeln halten. Und wenn du in Deutschland und Österreich sitzt, dann sind das harte Regeln. Und da ist das ein Vorteil, wenn man kein Niedrigregulierungsland ist, in dem Sinn. Ja, wenn die Regulierungen einigermaßen vernünftig sind. Aber das jetzt über einen Kamm zu scheren und auch, wenn, natürlich, ja, die großen Asset-Verwalter sagen, das ist positiv, wenn wir irgendeine Form von Rechtssicherheit haben. Ja, also es muss ja irgendwo was drinnen sein. Aber was es dann bringt, das ist natürlich die Frage, weil am Ende des Tages kann natürlich passieren, dass einfach die gesamte Krypto- und Bitcoin-Industrie Europa verlässt. Nämlich gar nicht nach Malta, sondern einfach weg. Schweiz, Liechtenstein, Amerika, Südamerika, Asien.
Das kann...
UK. UK will unbedingt Krypto machen.
Ja, ja, das ist ein Risiko, das es tatsächlich gibt. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist, also das, was Europa wirklich gut exportieren kann, ist Regulierung. Also das hat man schon öfters gesehen, wenn Europa mit einem Regulierungsvorschlag vorstößt, dann erzeugt das Wellen auf der ganzen Welt. Und es ist jetzt, wie soll ich sagen, Europa nimmt sich sehr zurück mit der Behauptung, ihre Gesetze hätten extraterritoriale Wirkung, also außerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Aber andere Player auf der Weltbühne machen das nicht. Ja. Die USA wenden ihre Gesetze auf alle Unternehmen an, wurscht, wo die auf der Welt sitzen. Wenn ich mich an US-Bürger wende, dann bekomme ich halt ein Schreiben vom DOJ oder anderen Behörden der USA und denen ist das ganz egal. Also es gibt schon gewisse Institutionen, die dann Polizei spielen und böse Akteure fernhalten können. Ich glaube, es ist momentan wirklich noch zu früh, dass man abschließend beurteilen kann, was Mika bringen wird. In 3 Jahren wird man mehr sehen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es wird für alle Unternehmen noch einmal einen Schub schwieriger.
Okay, was es aber auch beinhaltet, glaube ich, ist auch eine Beratungsregulierung und eine Beratungslizenz. Das heißt, dass man als Finanzberater dann auch offiziell Krypto beraten kann.
Ja, also in Wahrheit, alles, was sich jetzt an den traditionellen Finanzmärkten etabliert hat, und dazu gehört beispielsweise auch die Anlageberatung oder Beraten zu Wertpapieren, das findet sich auch wieder als eigener Tätigkeitsbereich in der Mika. Also man kann fast sagen, dass das, was man aus den Finanzmärkten kennt, wurde quasi etwas adaptiert und dann in eine neue Verordnung gegossen.
Und da glaube ich eben, wenn man das jetzt nur Bitcoin, die Technologie, die Revolution, den Durchbruch, die Innovation verstanden hat, dann ist eine Regulierung als Finanzinstrument, so wie auch damals bei Deutschland, ein Fehler. Und deswegen kann man machen, Mika, aber man sollte Bitcoin einfach, es kommt ja nicht vor, man sollte Bitcoin einfach rausnehmen. Gibt es eine Möglichkeit, quasi Bitcoin im Nachhinein anders zu behandeln, als was in der Mika steht, wenn in der Mika eh nicht Bitcoin drinsteht? Können wir ein eigenes europäisches Bitcoin-Befreiungsgesetz machen?
Ja, also ich meine, wenn sich der europäische Gesetzgeber dafür einsetzt, dass Bitcoin aus jeglicher Regulierung herausfallen soll, dann ja, aber das, glaube ich, wird nicht passieren. Alleine der Umstand, dass du mit Bitcoin sehr schnell große Werte weltweit verschieben kannst, ohne dass es dir jemand verhindern kann, Allein der Umstand wird vom europäischen Gesetzgeber als so bedrohlich betrachtet, dass die also Geldwäschereibestimmungen immer auch auf Bitcoin angewendet werden. Das wird nicht wegfallen.
Was ist, wenn ich in einer reinen Bitcoin-Ökonomie bleibe? Was ist, wenn ich Bitcoin nutze als das, was es eigentlich ist, nämlich auch als Währung, als Geld? Ja. Wenn ich quasi, ihr zum Beispiel, ihr werdet ja auch in Bitcoin bezahlt, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ihr müsst jetzt wahrscheinlich dann in Euro wechseln und bla bla bla. Aber was ist, wenn ich jetzt in Bitcoin bezahlt werde, Bitcoin wieder ausgebe, mich an alle Regeln und Gesetze halte, meine Steuern in Euro abführe, aber gleichzeitig also diese ganzen AML-KYC-Geschichten gar nicht erst touche, weil ich es eh nur im Alltag quasi verwende?
Das ist ein gutes Beispiel. Weil in Wahrheit das, was reguliert wird, sind die Schnittpunkte aus dem traditionellen Finanzsystem in das Krypto-Finanzsystem. Wenn du einmal in Krypto bist und dann in Krypto bleibst, wirst du AML niemals sehen. Es ist halt nur die Sache, wenn du deine Steuern zahlen musst, wirst du spätestens dann aus deinem Kryptosystem in das Eurosystem wechseln müssen. Und da bist du dann halt wieder da wirst du an einem Gatekeeper nicht vorbeikommen und der wird dich wieder identifizieren wollen.
Okay, aber das ist interessant. Das heißt nämlich, dass wir eigentlich quasi zwei Dinge tun. Wir zwingen, das ist ja auch mit diesen sogenannten Unhosted Wallets und den Self-Hosted Wallets und diesem ganzen Wahnsinn, weil die Leute das auch einfach nicht verstehen, die diese Regulierungen schreiben. Ja, das ist ja auch wirklich, also das ist so wie zu sagen, 1998 ein Gesetz zu schreiben, dass die EU-Bürger keine eigene E-Mail-Adresse haben dürfen. Ne? Das muss alles hinterlegt sein bei der Post quasi.
Ja.
Ja? So ungefähr stellen Sie sich das vor.
Das stimmt, ja.
Aber es führt dann quasi dazu, dass du eigentlich die Anwender zwingst in eine informelle digitale Zweitökonomie, in eine Parallelökonomie.
Was meinst du genau damit zwingst
naja, wenn in eine Parallelökonomie? Wie du es gerade gesagt hast, solange ich innerhalb der Bitcoin-Ökonomie bleibe, habe ich kein Problem.
Ja.
Das heißt, ich bleibe da drin.
Mhm. Außer mit deinen Steuern.
Natürlich, ich zahle meine Steuern brav, gar keine Frage. Ja? Muss ich halt aus den quasi Euro-Einnahmen zahlen. Glaubt ihr nicht, aber grundsätzlich, also ich bleibe da drin.
Ja, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur wie gesagt, wenn du dir mal eine größere Anschaffung von jemandem kaufen möchtest, ein Haus oder ein Auto und die Person ist nicht in der Bitcoin-Ökonomie, dann kommst du um den Gatekeeper nicht umher. Der ist reguliert und der wird dann fragen, na, wo kommen die Mittel her? Und dem wirst du dann Rechenschaft.
Ja, okay. Gut. Nein, ich suche jetzt nicht nach einem versöhnlichen Abschluss von dem Ganzen. Ich sehe das Problem. Ich glaube, dass wir noch viel drüber reden werden. Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns das erklärt hast, weil ich glaube, dass Regulierung so ein Thema ist, bei dem viele einfach auch die Augen schließen und sagen, kriegen sie eh nicht hin, passiert eh nicht und so weiter. Ja. Ich habe kurz erwähnt, ihr werdet auch in Bitcoin bezahlt. Seit wann akzeptiert ihr als Kanzlei Bitcoin?
Sehr bald, also seit 2017, sehr, sehr bald. Das geht über unsere Honorarnoten, da ist überall ein Bitcoin-QR-Code drauf und alle Honorarnoten können auch in Bitcoin bezahlt werden. Man muss dazu sagen, das wird nicht mehr so genutzt wie anfangs, was auch irgendwie ein Zeugnis dafür ist, dass die Leute es nicht mehr so als Zahlungsmittel sehen, sondern eher als Spekulationsobjekt. Ab früher ist sicher 10% der Honorarnoten in Bitcoin bezahlt worden und heute sind es vielleicht 1%, also okay. eher weniger. Ich glaube nur, was ein wichtiger Aspekt ist, den man sich verinnerlichen sollte, vieles von der Kryptoregulierung zielt darauf ab, letztlich das Risikolevel, das ich mit Kryptos habe, dass die verwendet werden für Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, dass ich dieses Risikolevel runterbekomme auf das, was ich mit Bargeld habe. Weil besser als Bargeld werde ich es nie zusammenbekommen. Das ist in Ordnung, das ist noch in Ordnung. Darauf zielen diese Bestimmungen teilweise auch ab. Travel Rule. Ich möchte einfach schauen, dass ich, wenn es einen Geldwäsche im Hintergrund gibt, dass der genauso ein Risiko eingeht, dass sein Money Mule mit dem Geld davonläuft, egal ob er das jetzt mit Bargeld macht oder mit Kryptos. Also vieles davon zielt oft auf diesen Punkt ab und das sollte man sich nur verinnerlichen. Das war eigentlich.
Was willst du damit sagen? Also willst du damit sagen, es geht eh nur. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten?
Nein, oder? Das meine ich überhaupt nicht. Sondern was ich meine ist, viele dieser Bestimmungen werden sehr, sehr kritisch gesehen. Also gerade die Diskussion um die Travel Rule, weiß nicht, ob du die verfolgt hast.
Kannst du es in einem Satz zusammenfassen?
Travel Rule bedeutet, dass du als Kryptodienstleister wissen musst, oder sicherstellen musst, dass bei einem, wenn du Kryptos bekommst, musst du sicherstellen, dass die wirklich von dem Kunden kommen und nicht von einem dritten Hintermann. Und wenn du Kryptos auszahlst, musst du sicherstellen, dass die Kryptos wirklich an deinen Kunden gehen und nicht an irgendeinen dritten Hintermann. Was relativ, man könnte sich einfach vorstellen, eine Person verwendet, also Money Mule, ein Geldwäscher verwendet eine Person, um Geld zu waschen. Und wenn das, wenn das mit Bargeld passiert, dann muss der irgendwie das Bargeld geben oder er macht eine Überweisung auf das Bankkonto, dann kann der das Bargeld nehmen. Aber das Risikoprofil bei Kryptos kann ganz anders ausschauen, weil da kann der Geldwäscher im Hintergrund dem Money Mule sagen, ja, auf welche Adresse soll ich die Bitcoin übertragen, und dann geht die Übertragung direkt vom Geldwäscher an die Exchange oder direkt vom Geldwäscher an woanders hin, und die Person, die dann quasi missbraucht wird als Money Mule, die konnte den Geldwäscher selbst nie betrügen. Und viele dieser Regulierungen zielen darauf ab, einfach das Risikoprofil gleichzuschalten mit dem von Bargeld. Und warum ich das betone, ist, auch die Regulierung zur Verhinderung von Geldwäscherei sagt nicht, verhindere, dass Geldwäscherei passiert, sondern die sagt nur, schau dir an, ob du missbraucht wirst dafür, und tu das Beste, um zu verhindern, dass du missbraucht wirst dafür. Aber es gibt gewisse Grenzen, und Bargeld ist so eine Grenze, weil, so wie du vorher richtig gesagt hast, beim Goldcoin weiß ich nicht, ob den einmal Napoleon in der Hand hatte, und beim Bargeld weiß ich auch nicht, ob der einmal für irgendwelche zum Kauf eines illegalen Gegenstandes verwendet wurde. Und also das heißt, irgendwo sind dann Grenzen. Und das Beste, das man hoffen kann, auch mit der Regulierung, oder das Beste, das man hoffen können sollte, ist das Risiko runterzubringen auf das von Bargeld.
Es ist halt ökonomisch ein Irrsinn. Wenn du Geld zu etwas machst, das eben nicht fungibel ist, wenn du es nicht austauschbar machst, dann machst du es kaputt. Du machst den Euro kaputt, du machst potenziell Bitcoin kaputt, und Gold hat sich ja nicht umsonst bis heute als das gehalten, weil es dort einfach nicht möglich ist. Ich kann einprägen, dass das ein böser Goldbahn ist, aber ich kann diesen bösen Goldbahn einschmelzen und dann präge ich ein super guter Goldbahn, und super gute Goldbahnen werden überall akzeptiert. Ja? Und warum? Also über die Jahrtausende hat Gold sich deswegen gehalten. Ich sehe das als, schon lange, aber ich sehe das jetzt auch bewusst als einen Angriff auch auf Bitcoin. Und ich meine, ich verstehe, dass es solche Angriffe gibt, das ist mir klar. Ich frage mich nur, wir werden sehen, ob Bitcoin sich dagegen verteidigen kann im Internet. Weil wir reden immer nur vom Ding, es kann sein, dass es exportiert wird, hast du gesagt, und so weiter. Wir reden hier von einem internationalen Netzwerk, das auch außerhalb von Europa benutzt wird und eben nicht nur sich an die Regeln von Europa halten muss. Und möglicherweise auch eine Chance eben für die USA, für Großbritannien, da ein bisschen laxer damit umzugehen und nicht gleich alle unter einen Generalverdacht zu stellen.
Ja, ich kann dir nur beipflichten.
Das ist eine Hoffnung. Im positiven Sinne. Was siehst du derzeit an Anfragen? Wo gehen derzeit die Probleme der Leute hin, wenn es um den Bereich Bitcoin-Krypto geht? Was sind die Trends?
Also vorweggenommen, wir beraten hauptsächlich Unternehmen. Wir bekommen immer wieder auch Anfragen von Kunden von Exchanges, die können wir dann meistens nicht annehmen, weil wir dürfen nicht beide Seiten gleichzeitig vertreten, und nachdem wir die Exchanges in der Regel vertreten, können wir nicht dann die Kunden der Exchanges vertreten. Was wir sehen, ist tatsächlich zunehmend Scams, wo Bitcoin und andere Kryptos als Mittel eingesetzt werden. Aber es ist der klassische Betrug, klassische Anlagebetrug, wo dann Kunden aufgefordert werden, sich ein Konto bei einem Kryptodienstleister anzulegen, dort Geld einzahlen und dann die Bitcoin irgendwo hinzuüberweisen. Das sehen wir tatsächlich immer häufiger.
Das gibt es immer noch.
Das gibt es immer noch.
Das ist der uralteste Scam. Ne?
Das ist der Uraltschmäh, und das nimmt immer zu. Und das wirklich Traurige ist, die Leute realisieren das oft nicht. Also die Scammer bauen dann teilweise richtige Vertrauensbeziehungen auf und schicken dann Fotos von den Töchtern und den Kindern und lullen die Leute ein, bis sie das Geld überwiesen haben. Und vor allem, wenn du mal dann da drinnen bist, das hört auch nicht auf. Die sind dann in irgendeiner Datenbank, und dann kommt der nächste Scam, wo sich jemand meldet und sagt, ja, wir können euch helfen, helfen, an euer Geld wiederzubekommen. Ihr müsst nur noch diesen Betrag dahin bezahlen. Und wenn man das macht, also es hört einfach nicht auf. Ja. Das sehe ich als Thema als kriminelles Thema. Die Unternehmen selber, die sind jetzt einmal relativ gut aufgestellt. Wir haben jetzt tatsächlich wenig, also das, was unser Hauptgeschäft jetzt ist im Moment, ist schauen, dass sich Kryptounternehmen registrieren, also dass sie compliant sind mit den dass sie compliant sind mit der Regulierung, die es jetzt gibt und dann schon teilweise auch Vorbereitung auf MiCA, was dann kommt. Und ich meine, das ist ein ganz anderes Feld, aber die Tokenisierung, das ist was, das ich auch recht viel mache, also Wertpapiere tokenisieren, dass ich halt das leere Blatt Papier-Token als Wertpapier ausgestalte, das ist ein großes Feld. Aber es ist mittlerweile eher schon so, dass es sind schon die ausgefahrenen Wege und quasi die Unternehmen können jetzt schon darauf vertrauen, dass die Dinge funktionieren und etabliert sind. Also es ist gar nicht mehr so, erstmalig einen Regulator überzeugen oder irgendwie neue Instrumente schaffen, sondern in Wahrheit ist es jetzt schon alles ziemlich etabliert. Das ist relativ schnell gegangen. Also der Markt wird auch schon erwachsener.
Okay, das heißt, ihr seid 2016, ist schon einige Zeit her, ist jetzt noch nicht, seid ja keine 10 Jahre, ihr seid jetzt mitgewachsen, das heißt, aber es gibt dann tatsächlich schon vorgetretene Wege und derzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, tut sich quasi an Cutting-Edge-Innovation in dem Bereich sogar relativ wenig auf juristischer Seite.
Naja, also wenn du sagst Cutting Edge, das, was halt jetzt sehr diskutiert wird, sind die Decentralized Finance Themen. Und in Wahrheit ist da auch dieses Element der Dezentralität wieder besonders hervorzuheben. Weil Finanzanwendungen in der Praxis bisher oder im klassischen Finanzmarkt halt auch immer darauf beruhen, du hast Vertragsverhältnisse. Irgendein Finanzdienstleister verspricht dir XYZ, dafür bezahlst du irgendeinen Betrag und am Ende des Tages schaut man sich das Regelset an und schaut, wer kriegt von wem noch was. Und wenn du jetzt aber diese Funktionen durch einen Smart Contract ersetzen kannst, hast du plötzlich keine Vertragsverhältnisse mehr und die Frage ist, fällt das jetzt unter irgendein Aufsichtsregime? Also das ist tatsächlich, wenn du sagst Cutting Edge, die DeFi Protokolle und Anwendungen, ob die regulatorisch compliant sind, das ist momentan das sind die spannenden Sachen, die sich tun, wo noch nicht 100% klar ist, wie es ausgehen wird.
Bevor man die regulieren kann, fliegen sie alle in die Luft?
Weiß ich nicht. Es gibt schon Anwendungen, bei denen ich nicht sagen würde, dass sie in die Luft fliegen.
Okay. Was zum Beispiel?
Also ein Beispiel, über das ich auch reden darf, das wir auch betreut haben, also was ein extrem cooles Projekt ist, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Morpher zum Beispiel.
Mhm. Nein, ja, ich meine, ich kenne es. Es ist ein österreichische, was sagst du lieber, bevor ich das Falsches sage?
Es ist eine österreichische DeFi-Plattform und im Wesentlichen ist die Idee, du erzeugst eine Instanz eines Smart Contracts, das nennt sich dann Virtual Future und Morpher ist in Wahrheit nur ein Oracle-Provider und du kannst mit eigenen Token dann halt auf den wetten darauf, ob der Kurs eines bestimmten Basiswertes steigt oder fällt. Ganz einfach gesprochen.
CFDs?
Allerdings hast du beim CFDs zwei Vertragsparteien. Eine Person, die dir das Risiko abkauft und die du bezahlst dafür und die dir dann am Ende des Tages vielleicht auch Geld zurückgeben muss. Und bei den Virtual Futures ist es so, du nimmst den Token, schmeißt ihn in den Smart Contract und wenn du gewinnst, wenn deine Wette richtig war, produziert der einfach mehr Coins und du bekommst mehr Coins zurück und wenn du falsch gelegen hast, dann vernichtet er deine Coins. Aber es gibt niemanden anderen, der sie bekommt. Das heißt, die werden erzeugt aus dem Nichts und verschwinden wieder im Nichts.
Und was sind das für Coins?
Die MPH-Token. Also okay. Das ist einfach der Coin, der dann in diesem System verwendet wird. Und das ist ein sehr schönes Beispiel für Decentralized Finance. Weil du hast keine Vertragspartei und du emulierst aber die Funktion, die ein CFD hätte, mit einem Smart Contract, wo es aber keinen Vertragspartner gibt. Weil du die Währung, in der abgerechnet wirst, selbst neu erschaffen und vernichten kannst.
Das wäre dann decentralized in dem Sinne, dass es eben das, also im juristischen Sinne decentralized, weil es eben keine Vertragspartner gibt. Aber dann ist immer noch die Frage, ist die Blockchain und das System, auf dem das Ganze läuft, dezentralisiert?
Ja, das ist eine Frage, die davon unabhängig ist. Aber Morpher läuft auf Ethereum und da ist etabliert, dass das dezentral ist.
Gut, da würde ich jetzt widersprechen, aber,
ja.
Aber das kann man diskutieren. Ja? Es ist zumindest etablierter als bei allen anderen, auf denen solche Smart Contract-Dinge laufen können. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist ein Spektrum. Ja? Ich bin schon der Meinung, dass das also wirklich dezentral ist, glaube ich, nur Bitcoin. Weil wenn du, was passiert, wenn die US-Regierung morgen Vitalik Buterin einsperrt? Was ist dann mit Ethereum?
Was ist dann damit? Ich weiß es nicht.
Was ist, wenn Joe Lubin sagt, er schaltet jetzt Infura ab, auf denen ein Haufen Ethereum-Nodes laufen?
Würde das schon quasi zum Stopp führen?
Ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen, das traue ich mich nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, die Dezentralisierung, also ich meine, bei Bitcoin hat man die Bitcoin-Miner aus China rausgeworfen. Abgesehen davon, dass immer noch 20% der Hashrate aus China kommt, weil die Chinesen auch nicht blöd sind und einfach weiter minen und sagen, bevor die da zu uns kommen, machen wir halt weiter, hat Bitcoin das gut verkraftet. Ja? Und das ist schon ein wirklicher direkter Angriff auf die Infrastruktur gewesen. Ja,
ja.
Also, ich meine, wir müssen uns jetzt nicht darüber streiten, aber die Frage der Dezentralisierung ist, haben wir auch am Anfang schon besprochen, ist ja auch juristisch ganz wichtig. Ja?
Auch bei Bitcoin, ja, ganz genau.
Aber was ich jetzt mitgenommen habe, weil ich bin ja, also was ich jetzt bei dem Morpho-Projekt ist, wenn du sprichst von Decentralized Finance, aber da reden wir ja eigentlich von Dingen, die jetzt erst in Entwicklung sind, mit diesem Hintergrund. Weil die meisten, was ich jetzt verkaufe als Decentralized Finance, ist ja nicht Decentralized.
Das ist richtig, ja. Viele Projekte, die sich DeFi nennen sich nur so, weil sie dann glauben, das ist so ein bisschen das Feigenblatt, um sich vom Regulator verstecken zu können. Weil oftmals, auch beim Decentralized Lending, also wenn es am Ende des Tages nur eine Plattform ist, wo ich Kreditgeber mit Kreditnehmern zusammenführe, ja, dann gibt es trotzdem auf der einen Seite einen Kreditgeber und auf der anderen Seite einen Kreditnehmer, und das hat nichts mit Decentralized im Sinne von des echten DeFi zu tun.
Mhm.
Und da ist nur eine Frage der Zeit, bis dann der Regulator dort durchgreift.
Okay. Also das große Warten auf den Regulator. Jetzt kommt er. Ich kann mich erinnern, dass wir darüber auch 2016, 17, 18, 19 permanent geredet haben. Ja, wo bleibt denn der Regulator? Ja, und ich glaube jetzt mit Mika, 2024, steht er vor der Tür?
Es gibt ihn jetzt schon. Aber Mika wird bei DeFi zum Beispiel nichts ändern.
Okay.
Also Mika hat gewisse Punkte, die klar außen vor sind. DeFi ist ein Punkt, wird dazu nichts sagen. Und die klassischen NFTs sind da auch draußen. Und es geht wirklich nur um die fungiblen Kryptoassets, und die werden dann quasi so behandelt werden wie Finanzinstrumente seit 30 Jahren.
Interessant. Okay. Ich drücke die Daumen, dass es für die europäische Kryptoindustrie keine Katastrophe wird. Ja? Und wir werden sehen auch, wo Bitcoin steht natürlich 2024. Wie kann man euch erreichen? Wie kann man euch finden? Bei welches Spektrum deckt sie ab, das Gesamte, ne?
Ja, also wer uns finden möchte, einfach googeln, Stadler Völkl oder sv.law im Browser eingeben.
Sv.law.at, oder?
Im zweiten Domain ist sv.law.at
und sv.law auch.
Sv.law auch, ja.
Ah, sehr gut, okay, dann haben die mir jetzt richtig rübergebracht, also ja. sv.law, ja. Okay, sehr gut.
Und ja, wir sind im Herzen von Wien. Jetzt, nachdem Gott sei Dank Covid endlich vorbei ist, wir schauen auch, dass wir wieder zu den Veranstaltungen hingehen, dass wir, halt auch wieder im Trubel mitten im Geschehen drinnen sind. Und wir decken also alles ab. Jeder, der ein Unternehmen jetzt mit Bitcoin oder anderes in der Kryptobranche aufsetzen möchte oder Beratung braucht, also wir kontrollieren, ein großer Teil meiner Arbeit ist, dass ich mich dann zusammensetze mit den Leuten und die erzählen mir, was sie machen wollen, und ich klopfe das gleich im Gespräch darauf ab, wo könnte es regulatorisch ein Thema sein, und dann tweakt man ein bisschen, dass man dann vielleicht nicht ein Zahlungsdienstleister ist, sondern eben nicht unter dieses Gesetz fällt, und dass man dann quasi ein Modell hinstellt, das mit akzeptablem Aufwand auch durch ein Startup oder ein junges Unternehmen irgendwie gestemmt werden kann.
Und wichtig, sehr wichtig.
Ja, total wichtig. Und ganz ehrlich, das Aufsichtsrecht ist ein Minenfeld. Also ja, ein kleines Detail im Prozessablauf kann schon riesige Auswirkungen haben, ob ich jetzt unter ein bestimmtes Aufsichtsgesetz falle oder nicht. Also da empfehle ich jeden, der mit Krypto oder auch mit Wertpapieren ein Geschäftsmodell aufsetzen will, empfehle ich jedem, dass er zu einem Berater geht.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir, wir werden noch vor 2024 uns zusammensetzen und schauen, was mit Mikro- und Regulierung und so weiter passiert. Ich muss das jetzt erstmal verdauen. Ich habe das auch bis jetzt bewusst ignoriert, damit ich nicht die schlechten Nachrichten hören muss, aber ich bin jetzt nicht, gehe jetzt nicht mit einem lachenden Gesicht raus und denke mir, es wird alles gut mit Krypto und Bitcoin in Europa. Was derzeit in Europa passiert, ist an vielen Stellen ein bisschen bedenklich, glaube ich. Aber man darf ja die Hoffnung nicht verlieren. Und du sagst, es wird gleichgestellt mit dem, was bei Banken auch schon so ist. Ich meine, okay, die arbeiten ja auch schon mit diesen Bedingungen. Also man darf das auch nicht, vielleicht auch nicht überdramatisieren. Ja. Ihr habt auch Kunden nur, setzt ihr nur in Österreich und nehmt auch Kunden aus Deutschland, Schweiz?
Nein, wir haben Kunden von überall.
Von überall? Mhm. Okay. Oliver Völkel, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.